Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, habe euch Grüße mitgebracht aus Bornheim und ein Thema, das, denke ich, ganz gut zu diesem Tag passt, der eigentlich noch irgendwie von Weihnachten geprägt ist, der 27.12., ganz nah an Weihnachten dran und doch irgendwie auch, ja, Weihnachten, zumindest offiziell der Feiertag war gestern vorbei und doch klingt das noch so nach und auch in diesem Gottesdienst singen wir Weihnachtslieder und es bewegt uns noch und so habe ich mir überlegt, es soll um eine Person gehen, die schon genannt wurde, Simeon, die mit dem neugeborenen Jesuskind in Begegnung kommt, in Berührung kommt und etwas über diesen aussagt, über dieses Kind aussagt. Der Predigttext dazu steht in Lukas 2, 21 bis 35 und ich lade ein, dass wir diesen Text einmal hören, wahrnehmen und ich möchte ihn vorlesen. Und als 8 Tage vorüber waren und er beschnitten werden sollte, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, der von dem Engel genannt worden ist, bevor er im Mutterleib empfangen wurde. Und als für sie die Tage der Reinigung, die das Gesetz des Mose vorschreibt, vorüber waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz des Herrn steht. Alles Männliche, das den Mutterschoß öffnet, soll als dem Herrn geheiligt gelten. Auch wollten sie ein Opfer darbringen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und da war in Jerusalem einer mit Namen Simeon, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels, und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Nun kam er vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um an ihm zu tun, wie das Gesetz es vorschreibt, dann nahm er es auf die Arme und pries Gott und sprach, »Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.« Und sein Vater und seine Mutter staunten über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, »Dieser hier ist dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Ja, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden.« Soweit der Predigttext. Ich möchte kurz mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke für diese Person, Simeon, die etwas über dein Leben prophezeit hat, was heute noch eintrifft. Und wir möchten dich bitten, dass du dein Wort an uns segnest und uns offenbarst, was du uns zu sagen hast dadurch. Amen. Die Geschichte, diese Episode rund um Simeon, sie beginnt mit Maria und Josef, die bestimmte Zeremonien, die bestimmte Rituale durchführen. Rituale, die uns vielleicht fremd sind. Wir könnten uns fragen, was machen sie da eigentlich? Vielleicht ganz kurz einleitend so ein bisschen die Hintergründe zu dem, was wir hier in den Versen 21 bis 24 lesen. Maria und Josef richten sich streng nach dem jüdischen Gesetz. Sie nehmen das Gesetz sehr ernst. Für sie bedeutet dieses Gesetz Leben. Es ist für sie eine Weisung, der sie folgen. Und so sind es 3 Zeremonien, die hier beschrieben werden. Das erste ist die Beschneidung. Sie erfolgte bei allen jüdischen Jungen am 8. Tag. Und damit beginnt dieser Text. Diese Zeremonie, sie war so heilig, dass sie sogar am Sabbat durchgeführt werden durfte, wo man eigentlich nichts tun durfte, was nicht absolut lebensnotwendig war. Und im Zusammenhang der Beschneidung wird auch der Name offenbart. So steht es hier. Der Name war eigentlich vorher schon klar, offenbart vom Engel Gabriel an Maria. Aber hier wird es öffentlich gemacht. Er soll Jesus heißen. Wir sehen das im Lukas-Evangelium, diese Tradition auch schon ein bisschen früher, bei Zacharias, dem alten Priester, dem ebenfalls ein Sohn verheißen wird. Und der Sohn kommt dann zur Welt und Zacharias kann das ja am Anfang nicht so recht glauben und er kann dann erst bei der Beschneidung wieder reden, wo er sagen soll, wie soll denn das Kind heißen? Und er sagt, Johannes soll das Kind heißen, Johannes der Täufer. Und da sehen wir schon, dass die Beschneidungszeremonie im Zusammenhang stand mit der Offenbarung des Namens. So viel nur dazu, ganz kurz. Es war eine wichtige Zeremonie, die auch hier an Jesus durchgeführt wurde. Das Zweite ist etwas, was wir vielleicht gar nicht so gut kennen, die Auslösung für den Erstgeborenen. Nach dem Gesetz des Mose in 3. Mose 13 beschrieben, war jede männliche Erstgeburt, egal ob Mensch oder Tier, dem Herrn geweiht, gehörte Gott. Und damit brachte man zum Ausdruck, Gott ist der Geber des Lebens, Gott, von ihm kommt alles und er macht das Leben erst möglich. So sagte man, das Erstgeborene, es gehört Gott. Menschenopfer waren natürlich nicht vorgesehen. Und so gab es dann die Anweisung, wenn ein Kind das Erstgeborene war, also ein Sohn, dann sollte man dieses Kind im Tempel darstellen und auslösen aus diesem Weiheversprechen sozusagen. Der Preis war auch genau festgelegt, alles beschrieben in 4. Mose 18, 5 Silberlinge. Man musste sozusagen seinen Erstgeborenen von Gott zurückkaufen. So, der gehört Gott und wir nehmen ihn wieder mit. So, und das machen Maria und Josef. Sie bringen Jesus in den Tempel, stellen ihn da und bringen diesen symbolischen Preis der 5 Silberlinge da. Wieder ein Ritual, das uns ja fremd ist, aber was aussagt, Gott schenkt das Leben und es kommt von ihm. Und das Dritte, was Maria und Josef dort tun, ist das Reinigungsopfer nach der Geburt. Wenn eine Frau ein Kind geboren hatte, galt sie nach dem jüdischen Gesetz als unrein wegen der Blutung und auch dafür war ein Opfer vorgeschrieben. Die Frau sollte 40 Tage nach der Geburt dieses Opfer darbringen. Und im Gesetz heißt es, man sollte ein Lamm und eine Taube darbringen. Und dann gab es noch eine kleine Ergänzung. Wenn man sich als Familie kein Lamm leisten konnte, dann konnte man auch 2 Tauben statt ein Lamm und eine Taube darbringen. Das war das sogenannte Armenopfer. Das war für die Menschen, die sich das nicht leisten konnten. Und wir sehen hier im Text, dass Maria und Josef 2 Tauben darbringen. Nicht ein Lamm und eine Taube. Sie haben keine großen Möglichkeiten in dieser Zeit gehabt. Wir sehen, dass Jesus in eine Familie hineingeboren wurde, die keine großen Sprünge machen konnte, die gut haushaltern musste, wo kein Reichtum vorhanden war, zumindest in diesem Zeitpunkt. So viel dazu, ganz kurz am Anfang, das, was dort geschieht. Maria und Josef am Tempel, sie nehmen das Gesetz des Herrn ernst, und sie befolgen alles. Für uns eher merkwürdige Zeremonien, mit denen wir vielleicht nicht so viel anfangen können. Aber wichtig ist, wie gesagt, zu sehen, was dahinter steht. Kinder sind eine Gabe Gottes. Gott ist der Geber des Lebens und ihm gebührt die Ehre dafür. Und sie werden den Eltern nicht geschenkt, sondern sie werden ihnen anvertraut für eine Zeit lang. Und das nehmen Maria und Josef hier ernst. Und in besonderer Weise ist das eigentlich bei ihnen der Fall. Denn die Geburt von Jesus ist ja eine besondere Geburt gewesen. Sie lassen ihn beschneiden, sie bringen die Opfer dar und dann geschieht auch hier etwas Besonderes. Etwas, was wahrscheinlich nicht bei jedem Kind passiert, was dort in den Tempel dargestellt wurde. Es kommt ein für die Familie fremder Mann auf sie zu und sagt erstaunliche Dinge über dieses Kind. Dieser Mann ist Simeon. Wir könnten uns fragen, wer ist Simeon, wer war er? Er wird uns eigentlich nur hier in dieser einen Episode dargestellt. Wir wissen gar nicht so viel über ihn. Aber ein paar Dinge werden über ihn gesagt, ein paar Eigenschaften werden genannt. Er war gerecht und gottesfürchtig. Das heißt, er lebte im Vertrauen auf Gott und tat seinen Dienst dort. Er wartete sehnsüchtig auf den Messias, das ist die zweite Sache, die über ihn gesagt wird. Er lebte in einer Erwartung, dass da etwas kommt, dass Erlösung kommt, dass der Trost Israels kommen würde. Und die dritte Sache, die über ihn gesagt wird, er war erfüllt mit Heiligem Geist. Und das ist eine Besonderheit, dass hier der Heilige Geist erwähnt wird in diesem Text. Er wird gleich dreimal in kurzer Abfolge erwähnt. Es wird gesagt, der Heilige Geist hat Simeon erfüllt. Der Heilige Geist hat Simeon eine besondere Verheißung gegeben, hat ihm offenbart, dass er den Erlöser sehen würde. Und das dritte ist, der Heilige Geist führte Simeon genau zu dem Zeitpunkt in den Tempel, als Maria und Josef dort mit Jesus ankamen. Es ist eine Besonderheit, weil diese Episode ja vor Pfingsten handelt. Bevor Gott den Heiligen Geist in Fülle ausschüttet, wird hier erzählt, dass jemand von Heiligem Geist erfüllt wird. Und das ist in der Bibel immer etwas Besonderes. Also ein Führen, ein Wirken des Heiligen Geistes, was hier geschieht. Und das sollte unsere Herzen, unsere Ohren öffnen, dass wir merken, okay, hier ist irgendwas ganz Besonderes im Gange. Hier passiert gleich etwas ganz Entscheidendes, etwas ganz Wichtiges. Der Heilige Geist wird dreimal erwähnt. Er führt diese ganzen Sachen zusammen zu einem Punkt. Nämlich, dass Simeon Jesus erblickt und dieses Jesuskind auf den Arm nimmt und eine Prophezeiung über sein Leben ausspricht. Eine Prophezeiung, die es in sich hat. Eine Prophezeiung, die erkennen lässt, dieses Kind ist der lang ersehnte Retter des Volkes Israel. Diese Prophezeiung, sie ist vom Heiligen Geist gewirkt, sie ist vorbereitet vom Heiligen Geist. Alles passt in diesem Moment und dann spricht er diese Worte aus. Und um diese Worte soll es eigentlich gehen. Man kann viel über Simeon sagen, man kann sagen, er ist ein Vorbild in Geduld, das habe ich auch mit draufgebracht. Ja, es ist ein Aspekt von Simeon, aber im Grunde geht es darum, was sagt er über Jesus aus? Und das nehmen wir hier noch einmal genauer zur Kenntnis. Zum einen ist es natürlich etwas, was ihn persönlich betrifft. Er sagt, nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Simeon hat eine persönliche Verheißung vom Herrn erhalten. Und Gott ist treu, Gott hat diese Verheißung erfüllt. Er hat geglaubt, dass sich diese Verheißung erfüllen würde. Und nun endlich kann er sehen, dass es tatsächlich so ist. Wartezeiten können müde machen. Sie können unseren Blick vom Wesentlichen ablenken. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, wenn Sie irgendwo warten müssen. Es macht einen regelrecht mürbe, wenn man so ein bisschen unter Anspannung steht. Und so ist es auch im Leben. Wenn wir auf Dinge warten, dann kann uns das vom Ziel ablenken. Und Simeon ist für mich ein Beispiel geworden für jemanden, der in einer langen, langen Wartezeit lebte, aber fokussiert lebte. Und dann am Ende dafür belohnt wurde. Und er sagt weiter, meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und es ist schon ungewöhnlich, was hier steht, was hier gesagt wird, denn man sagt oder sagte den Juden ja oft nach, sie erwarten einen Erlöser für sich, für ihr Volk, einen politischen Befreier, einen Erlöser für das Volk Israel. Und Simeon belehrt uns hier eines Besseren. Er sieht den Erlöser, er sieht den Retter und sagt, es ist ein Heil, das vor den Augen aller Völker bereitet ist. Nicht nur vor den Augen Israels. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung Israels. Simeon sieht beide, Heiden und Israel, unter dem Segen des Messias vereint. Und das ist etwas, was sich im Leben Jesu erfüllt. Das ist das, was er über ihn aussagt. Für uns vielleicht gar nicht so besonders. Wir sagen, ja, wir wissen das über Jesus, dass er der Erlöser ist, dass er der Retter ist. Aber es ist etwas Großes, was hier passiert. Und es hat dann etwas mit uns zu tun, mit uns ganz persönlich etwas zu tun. Das wird dann im Vers 34 deutlich, wo es dann eigentlich an Maria gerichtet nochmal so eine persönliche Note gibt in dieser Prophezeiung. Und da sagt er etwas, was für mich zum Kern dieser Prophezeiung eigentlich gehört. Er sagt, dieser hier ist dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Wie ist das zu verstehen? Simeon verheißt, dass dieses Jesuskind, das Leben dieses Kindes, das Leben dieses Mannes von Nazareth zu einem Zeichen werden wird, das die Menschen an eine Weggabelung stellt, das die Menschen in eine Entscheidung zwingen wird. Die einen werden ihm widersprechen und werden dadurch zu Fall kommen, die anderen werden glauben und dadurch aufgerichtet werden. Es ist interessant, dass hier dasselbe griechische Wort benutzt wird, das für die Auferstehung Jesu verwendet wird. Er wird ein Zeichen sein, das die einen zu Fall bringt und das die anderen aufrichtet, das die anderen auferstehen lässt, erhebt. Das Leben Jesu ist etwas, das in dieser Welt nicht übersehen werden kann. Es ist ein Zeichen, das aufgerichtet wurde von Gott. Entweder widerspricht man ihm oder man glaubt. Mit anderen Worten sagt Simeon über Jesus aus, an diesem Kind werden sich die Geister scheiden. An diesem Kind werden sich Wege trennen. Diesem Jesus wird man nicht unentschieden begegnen können. Das Lukas-Evangelium ist ja an eine bestimmte Zielgruppe geschrieben worden. Matthäus zum Beispiel hatte vor allem die Juden im Blick, hat viele Zitate aus dem Alten Testament eingebaut und gezeigt, Jesus ist der erwartete Erlöser und belegt das mit vielen Zitaten. Und Lukas schreibt vornehmlich für die hellenistischen Leser, für die griechische Welt damals. Und in der griechischen Mythologie, da gibt es die Sage von Herkules. Den kennen wahrscheinlich viele, den Halbgott, der von dem erzählt wird, dass er ganz, ganz viele große Taten vollbracht hat und so weiter. Und es ist interessant, wenn man das so ein bisschen im Hintergrund sieht, was die Griechen damals bewegt hat. Dann gibt es die Sage von Herkules, wo er am Scheideweg steht, wo er an einer Weggabelung steht und es spielt sich ab, bevor er der große Held wird. Da muss er sich entscheiden, welchen Weg er gehen wird. Und er wird von zwei Parteien quasi auf diesem Weg, an dieser Weggabelung gelockt. Das eine ist die Sinnlichkeit und das Vergnügen und das andere ist die Tugend. Und für die Griechen war ja die Tugend ganz wichtig, also Fleiß, Anstrengung, Arbeit, dass man sich für das Gute entscheidet. Und diese Geschichte wurde damals in Griechenland natürlich mit einem ganz starken moralischen Appell verbunden. Man soll sich für das Gute entscheiden, man soll das Gute wählen. Und der Herkules, der Held, bevor er der Held wird, muss sich entscheiden. Wähle ich nur das oberflächliche Vergnügen auf der einen Seite oder entscheide ich mich für die Tugend, für das langfristige Glück? Das ist dieser Weg, der nicht immer einfach ist, der am Ende aber Erfüllung verspricht. Was ich damit sagen möchte, für Griechen war das Thema Entscheidung ein ganz wichtiges Thema. Es war ein Thema, das ganz zentral war in ihrem Denken. Immer wieder drückten sie mit Dingen aus, mit Erzählungen aus, dass man sich entscheiden muss. Lebe ich ein einfaches Leben, ein Leben, das nichts bringt im Endeffekt, oder lebe ich ein Leben, das Wert hat? Entscheide ich mich für das oberflächliche Vergnügen oder für das gelingende Leben? Der Mensch muss wählen, nicht nur Herkules am Scheideweg, sondern der Mensch an sich. Das war für die Griechen ganz wichtig und für sie war es der Weg der Tugend, den man wählen sollte. Und jetzt schreibt der Evangelist Lukas sein Evangelium an diese Lesergruppe. Und er bringt das Thema der Entscheidung hier in seinem Evangelium an so vielen Stellen sehr deutlich zur Sprache. Ihm geht es aber nicht um Tugenden wie Fleiß, Besonnenheit oder Ausdauer. die zu einem guten Leben führen sollen. Nein, er greift den Gedanken der Entscheidung auf und bringt ihn ganz fokussiert zu Jesus Christus. Indem er von diesen Tatsachen berichtet, die dort geschehen sind, indem er von Simeon berichtet und sagt, an diesem Jesus werden sich die Wege trennen. Da muss man sich entscheiden. Da geht es um Jesus oder nicht um Jesus. Da geht es um Leben oder um Tod. Da geht es um Glaube oder um Unglaube. Und wenn wir das im ganzen Evangelium weitersehen, dann entfaltet er das an so vielen Stellen. Dann sehen wir, gleich zu Beginn werden uns zwei Personen vorgestellt im Lukas-Evangelium. Da ist Zacharias, den ich eingangs schon erwähnt habe, der alte Priester, dem ein Sohn verheißen wird. Ein Engel begegnet ihm und sagt ihm, du wirst einen Sohn bekommen. Er zweifelt. Und Gott gibt ihm ein Zeichen, dass er nicht mehr sprechen kann, bis der Sohn geboren ist. Und neben dem zweifelnden Zacharias gibt es Maria, der ebenfalls ein Engel erscheint und sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Aber Maria sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie glaubt. Gleich zu Beginn, zwei ganz ähnliche Geschichten, die uns zeigen, wir können entweder zweifeln wie Zacharias oder wir können glauben wie Maria. Wie entscheiden wir uns? Und es geht immer weiter im Evangelium. Jesus selbst muss sich in der Wüste entscheiden, welchen Weg geht er? Wählt er die einfache Bedürfnisbefriedigung? Macht er die Steine zu Brot? Wählt er den Ruhm für sich selbst? Oder wählt er den Weg Gottes für sein Leben? Er muss eine Entscheidung treffen. Und entscheidet sich für den schweren Weg, für den schwereren Weg. Seine Hörer müssen sich später entscheiden, als er in seiner Heimatsynagoge in Nazareth predigt und aus dem Propheten Jesaja vorliest und sagt, heute hat sich dieses Wort vor euren Augen erfüllt. Und seine Hörer müssen sich entscheiden und sagen sich, was macht der Kerl da, den wir von klein auf kennen? Entweder glauben sie ihm, dass er der Erwählte Gottes ist, oder sie glauben ihm nicht. Die erste Reaktion der Hörer war Begeisterung, die dann schnell, das wissen wir, in Ablehnung umschlug. Was hatte Simeon gesagt? Dieser wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Diesem Jesus kann man nicht unentschieden begegnen. Er wird immer eine Entscheidung fordern. So ist es im weiteren Verlauf des Evangeliums und so ist es bis heute. In diesen Tagen feiern wir Weihnachten oder haben Weihnachten gefeiert in den letzten Tagen. Die Geburt Jesu. Und wie Menschen aber dieses Jesuskind beurteilen, ist total unterschiedlich. Die einen halten es für ein Märchen, für eine einfache Familientradition. Und die anderen vertrauen den fundierten Berichten des Evangeliums und sagen, dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Die einen halten ihn für einen einfachen Reformer, für einen bedeutenden Lehrer oder Wundertäter. Und die anderen erkennen in ihm Gott selbst, der sich zu uns stellt und der eingeht in unsere Zeit, in unsere Welt. Wir müssen uns entscheiden, was wir von Jesus halten und worauf wir unser Leben bauen. Glauben wir Jesus oder nicht? Vertrauen wir ihm oder nicht? Bestimmt der Glaube an ihn unser Leben, unser Warten auf ihn? Oder verlieren wir ihn aus dem Blick? Und ich nehme mal an, dass die allermeisten oder wahrscheinlich alle, die am 27. Dezember einen Gottesdienst besuchen, schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Schon sagen, ja, dieser Jesus ist relevant für mein Leben und ich glaube, er ist der Sohn Gottes. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich heute einfach diese Ermutigung aussprechen. Anhand dieser Geschichte ist es uns deutlich geworden, diesem Jesus kann man nicht unentschieden begegnen. Vielleicht gibt es doch heute jemanden, der sagt, ich möchte heute entscheiden, diesem Jesus zu folgen. Und doch sind es gar nicht immer die großen Entscheidungen unseres Lebens. Es ist nicht immer der Scheideweg des Herkules, an dem wir stehen, wo es um ganz, ganz große Entscheidungen unseres Lebens geht. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Ein altes Jahr ist vorbei, ein neues Jahr ist da. Und wir werden immer wieder in diesem Jahr an Weggabelungen gestellt sein. Wir werden immer wieder vor Entscheidungen stehen. Wie verhalte ich mich? Welchen Weg wähle ich? Manchmal werden es große Dinge sein. Manchmal werden es kleine Dinge sein. Aber auch die kleinen Entscheidungen geben in ihrer Summe eine Richtung vor für unser Leben. Wer sich in den kleinen Dingen immer und immer und immer wieder für die falschen Dinge entscheidet, der gibt eine klare Richtung für sein Leben vor. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir uns heute am fast Ende des Jahres vornehmen für das neue Jahr, an den entscheidenden Weggabelungen die richtigen Entscheidungen zu treffen, und dass wir dafür beten und mit Jesu Hilfe sagen, wir wollen uns immer wieder für das Gute, für das Richtige entscheiden. Wir wollen in dieser Wartezeit, in der wir leben, fokussiert bleiben, wie Simeon, in Ausdauer leben. Dazu sind wir eingeladen und dazu ermutigt uns die Geschichte von Simeon, dieses alten Mannes, der gerecht und gottesfürchtig war, der sein Leben vor Gott lebte, ein aufrichtiges Leben, der geduldig war am Warten auf seine persönliche Verheißung, im Warten auf den Trost Israels und der erfüllt war vom Heiligen Geist. Und für uns verheißt die Bibel viel mehr als das. Wir leben nach Pfingsten. Die Bibel verheißt uns die Erfüllung mit dem Heiligen Geist für uns, die für uns möglich ist in einer Art und Weise, wie sie für Simeon gar nicht denkbar war. So lasst uns diese Geduld Simeons zum Vorbild nehmen, auf der einen Seite, aber lasst uns daran denken, dass Jesus derjenige ist, der mit uns geht in die Entscheidungen des neuen Jahres und der uns leiten will in all diesen Belangen und für den wir uns immer wieder neu entscheiden können. Amen. Ich würde gerne mit uns beten und wenn Sie mögen, können Sie dazu aufstehen. Jesus, danke dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und das Heil gebracht hast. Ein Licht für alle Völker, für Juden, für Heiden, für jeden von uns. Wir danken dir dafür, dass wir dich erkennen dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist in dieser Welt gewesen, hast gelebt und hast das Erlösungswerk vollbracht für uns. Und du lädst uns ein, das zu glauben, dazu Ja zu sagen und unser Leben entsprechend zu leben. Ich möchte dich bitten für die großen Entscheidungen in unserem Leben, dass wir sie mit deiner Hilfe gut treffen. Ich möchte dich bitten für die vielen kleinen Dinge, die auch im neuen Jahr auf uns zukommen werden, dass du uns mit deinem Segen begleitest und uns an Weggabelungen immer wieder an diese Worte erinnerst, dass du für uns die Auferstehung bedeutest, dass du für uns Aufrichtung bedeutest. Herr, ich bete, dass wir nicht zu Fall kommen, sondern dass wir dich erkennen als den lebendigen Gott und mit dir unseren Weg gehen. Jeder einzelne von uns. Amen.